Mit Leib und...
Wenn Worte allein nicht reichen.
Wenn Sie sich selbst besser verstehen wollen.
Wenn Sie sich wohl in Ihrer Haut fühlen möchten.
Wenn Sie Ihren Alltag anders bewältigen wollen.
Wenn Sie Farbe ins Spiel bringen möchten.
Wenn Sie neue Töne anschlagen wollen.
Wenn Schwung in die Sache kommen soll.
Wenn es ums Ganze geht. Herzlich willkommen zu unserem Podcast mit Leib und... Heute mit einer neuen Folge mit dem Thema Kunst. Und ich habe mir einen Gast eingeladen, die in ihrer erfrischenden Art nicht nur mich hier in meinem Studio, sondern auch sicher Sie als Zuhörer und Zuhörerin begeistern wird. Herzlich willkommen, Frauke Griesmann.
Hallo Ulrike.
Hallo. Ich freue mich, dass du da bist und dass wir ein bisschen über Kunst und beziehungsweise Kunsttherapie heute sprechen werden. Und ich möchte dich zunächst mal ein bisschen vorstellen, dass die Menschen draußen, die dich hören, auch wissen, was du so machst und warum ich dich eingeladen habe.
Ja, sehr gerne.
Du bist von Hause aus zunächst mal Gärtnerin, hast aber dann auch eine Ausbildung zur Ergotherapeutin gemacht und dann zur leiborientierten Kunst- und Traumatherapeutin. Bist seit mehr als 20 Jahren in einem Krankenhaus in Köln tätig und arbeitest auch in eigener Praxis in Troisdorf für leiborientierte Kunst- und Traumatherapie. Mhm. Und du bist noch Dozentin für leiborientierte Kunsttherapie. Ein großer Blumenstrauß, sozusagen, wenn ich jetzt mal auf die Gärtnerei komme. Mhm. Magst du vielleicht noch gerade erzählen, bevor wir ins Thema Kunsttherapie gehen, wie du von der Gärtnerei zur Kunsttherapie gelangt bist?
Ja, das kann ich gerne machen. Das war ein etwas längerer Weg, kann ich sagen, jetzt so im Rückblick. Ich habe nach meinem Abitur den großen Wunsch gehabt, Sport zu studieren. Und aus mehreren Gründen war das damals in der Familie, in der ich groß geworden bin, nicht möglich. Und dann habe ich mir gedacht, naja, was ist denn nah am Sport, was hat was mit Bewegung zu tun, mit frischer Luft, und dachte, die Gärtnerei, und hatte in der Nachbarschaft eine Frau, die mir das ermöglicht hat und mir den Zugang ermöglicht hat. Und dann habe ich in einer sehr schönen kleinen Gärtnerei meine Ausbildung gemacht zur Blumen- und Zierpflanzengärtnerin und habe auch einige Jahre in dem Beruf gearbeitet, habe dann aber in der Praxis gemerkt, dass dieses romantische Gärtnern, so kann ich es fast sagen, wie ich es in meinem Lehrbetrieb kennengelernt habe, so in der Praxis, in der Welt da draußen, dann doch nicht so gut war auf Dauer, und habe sehr, sehr viel gearbeitet in verschiedenen Stellen, auch mit viel Verantwortung. Hatte dann einen Burnout, war in einer Klinik und habe dort Kunsttherapie kennengelernt und hatte eine wirklich wunderbare Kunsttherapeutin, die, das kann ich jetzt schon mal vorausschicken, sehr ähnlich der kreativen Leibtherapie beziehungsweise mit den Methoden der leiborientierten Kunsttherapie gearbeitet hat. Und dann war ich Feuer und Flamme und wusste, so möchte ich arbeiten. Ah, ja. Das möchte ich auch machen. Genau, und dann habe ich mich informiert, wie das gehen kann, welche Möglichkeiten es gibt, sich fortbilden zu lassen. Und in der Zeit, als ich das versucht habe zu machen, gab es gar nicht so viele Ausbildungsinstitute wie heute, oder Fortbildungsinstitute sind es ja auch oftmals. Es gab damals nur die zwei Unis in Nürtingen und Osnabrück, die an eine Kunsthochschule angeschlossen waren und wo ich mich mit einer Mappe beworben habe, weil das die Anforderung war, habe dann ein paar Bilder gemalt und welche genommen, die ich schon hatte, und bin da granatenmäßig gescheitert, muss man sagen, weil die überhaupt nicht den Ansprüchen der Kunsthochschule genügt haben, was mir auch so gar nicht verständlich war, weil, das kann ich auch schon mal vorausschicken, für Kunsttherapie keine Fähigkeiten für Malen erforderlich sind. Naja, und dann gab es aber die Möglichkeit, Zugang über das Erlernen eines Heilberufes zu erlangen. Und dann habe ich gedacht, na gut, dann eben so. Und habe dann die Ausbildung zur Ergotherapeutin gemacht, was auch schon nochmal ein Weg war, aber es war gut und hat mir auch ermöglicht, dass in dem Krankenhaus, in dem ich mein Praktikum gemacht habe, heute meine Arbeitsstelle ist und ich da seit 20 Jahren arbeite, das auch wirklich mit großer Freude. Und dann war das mit den Unis aber schon Geschichte, weil ich eben auch irgendwie fand, dass das mit diesem, dass man malen können muss, das passte mir so gar nicht und habe dann verschiedene Ausbildungsinstitute ausprobiert, habe da so Infotage oder Probeveranstaltungen mitgemacht. Die waren mir aber auch alle zu analytisch mit viel Deutung und Interpretation. Und dann bin ich auf die Zukunftswerkstatt Therapie kreativ aufmerksam geworden und habe da auch einen Infotag mitgemacht und es hat mich so begeistert, dass ich von dem Tag an dort geblieben bin und ganz, ganz viele Fortbildung und Ausbildung gemacht habe, auch teilweise noch bei Dr. Gabriele Frickbeer und Udo Bär persönlich und bin dann dort geblieben und dort auch als Dozentin ausgebildet worden und habe dann dort auch als Dozentin für leiborientierte Kunsttherapie gearbeitet.
Ja, ich möchte gerade noch mal für die Zuhörer vielleicht dazu sagen, dass die Zukunftswerkstatt das Ausbildungsinstitut für kreative Leibtherapie war, ne? Es gibt es
Genau.
heute eben leider nicht mehr. Es ist aufgrund ja der gesellschaftlichen, wirtschaftlichen Situation dann letztes Jahr geschlossen worden. Aber das ist so praktisch die Urheimat, ne? Der kreativen Leibtherapie.
Die Urheimat, die therapeutische Heimat, die therapeutische Identifikation der Boden, alles. Heimatplanettherapie sozusagen. Genau.
Ja, danke für dein Erzählen da über deinen Weg. Das war ja doch ein ganzes Stück. Also du hast das richtig gewollt, ne?
War ein ganzes Stück und es ist mir tatsächlich auch von meiner Kunsttherapeutin so prophezeit worden, so nach dem Motto, ja, Frau Griesmann, wenn Sie dann 50 sind, dann sind Sie an der Stelle, wo Sie hinwollen wahrscheinlich und dann können Sie all das, was Sie bisher gelernt haben, auch das Gärtnern miteinander verbinden. Und so ist es
Okay.
jetzt.
Schön. Aber du sagst, da muss ich mal gerade nachhaken. Du sagst, du kannst das Gärtnern mit der Kunsttherapie verbinden. Das finde ich jetzt spannend. Kannst du das irgendwie nochmal erläutern?
Ist es tatsächlich auch. Ich habe mir ja auch nochmal Gedanken dazu gemacht in unserer Vorbereitung. Und naja, also wenn ich an Garten denke und wenn ich an Therapie denke, dann gibt es da ganz viele Parallelen. Gerade wenn ich an leiborientierte Kunsttherapie denke oder an kreative Leibtherapie. Wenn ich so als Gärtnerin unterwegs bin oder auch hier in dem Garten, den ich mit meinem Mann bewirtschafte, dann geht es ganz viel darum, was für einen Boden haben wir hier eigentlich? So, und was wächst da drauf? Was eignet sich überhaupt für den Boden? Oder welchen Boden braucht diese oder jene Pflanze? Was für Bedingungen braucht sie? Was für ein Standort braucht sie? Was für einen Dünger braucht sie? Also es geht um Boden, es geht um Nahrung, es geht um Eigenschaften. Es geht darum, dass sich Dinge entwickeln, dass sie wachsen und gedeihen, dass sie sich auch verändern in ihrer Gestalt oder in den Jahreszeiten und ja, dass das eine oder andere auch Geduld braucht. Eine Dozentin von mir, die ich sehr schätze in der Kunsttherapie damals, die ich selber hatte, hat immer gesagt, Gras wächst nicht schneller, wenn man dran zieht.
Ja.
Das gilt gleichermaßen für die Botanik wie für die Therapie.
Ja, ist was dran,
Ja,
ja.
jetzt was dran. Und es gibt auch sowas von Scheitern. Ja, es gibt auch Rückschritte. Also ich gebe mir alle Mühe und mache und tue und irgendwie gelingt es nicht. Und wieso ist denn das so? Ich mache doch alles richtig.
Ja.
Und das auch zu respektieren und zu akzeptieren und zu gucken, was ist es denn oder wie kann ich es anders machen? Es geht viel um Gestaltung, es geht um Ausdruck, es geht um Form und es geht auch um Hege und Pflege. Also das macht sich nicht von selber. Wenn ich sage, ich will einen schönen Garten haben, dann muss ich dafür was tun, dann muss ich dafür auch arbeiten und vielleicht auch mal, wenn ich keine Lust dazu habe. Und das gilt auch für die Therapie. Da gibt es auch so Phasen, wo es mal gerade nicht so prickelig ist und wo es gerade mal ein bisschen stagniert oder hängt. Und am Ende sind diese Eigenschaften, die in der Gärtnerei oder für ein gut gelingendes Gärtnern so prägnant sind, gleichermaßen für die Therapie gültig.
Das ist, finde ich, klasse. Das sind tolle Bilder, die du gerade beschreibst. Und ich überlege mir gerade, ob wir in die neuen Fortbildungen vielleicht ein paar Gärtnerstunden in die Lernpläne aufnehmen sollten. Ja, es
Naja, es
ist.
eignet sich eben auch so als in der Sprache für so innere Bilder. Ne? Mhm. Wenn ich so von meinem inneren Garten spreche oder das Klientin oder Klienten vorschlage, dann können die da ganz oft was mit anfangen oder inneren Landschaften. Ne? Es gibt Höhen und Tiefen, es gibt Sumpflandschaften, es gibt vielleicht auch Lichtungen und Schatten und es gibt Unkraut und es gibt Sachen, die sind dornig und stachelig und es gibt vielleicht auch schöne Bereiche. Also da gibt es, ne, in der Sprache allein von Natur und Garten gibt es ganz viele Bilder, die wir verwenden können für das innere Erleben.
Ja, und wenn wir jetzt vom Gärtnern zur Kunsttherapie rüberschauen, was macht die Kunsttherapie aus? Was ist das?
Ja, die Kunsttherapie bietet sich da an, wo Worte alleine nicht mehr reichen. Das mal so ganz global gesagt. Ja, also es ist, wenn ich jetzt so an die Praxis denke und die Menschen kommen mit Problemen. Ich kann mich an eine Klientin erinnern, die erzählt hat, dass sie immer, wenn sie Richtung Heimat gefahren ist, Richtung Heimatstadt, sich in ihrem inneren Erleben alles so gräulich gefärbt hat und sie ganz traurig geworden ist und ganz depressiv ist vielleicht das falsche Wort, aber so niedergeschlagen und antriebslos und so gar keine Freude hatte und es ganz, ganz schwer für sie war. So, und das konnte sie mir erzählen. Und dann kriege ich das so als Therapeutin mit. Und natürlich stellt sich dann die Frage, was mache ich denn mit dem Grau? Ich kann es ja nicht wegmachen, so in dem Dialog, den wir dann haben. Und dann bietet sich das an, wirklich dieses Grau mal gestalten zu lassen. Und genau das hat sie gemacht. Ich habe ihr ein großes Blatt Papier hingelegt und sie hat dieses Grau gemalt, sehr, sehr, sehr akribisch. Mhm. Also sich ganz, ganz viel Mühe gegeben, dieses Grau, diesen speziellen Grauton, den sie in ihrem inneren Erleben gespürt hat, auf dieses große, große Blatt Papier zu malen und immer wieder neu diese Farbe gemischt, bis irgendwann, na, ich würde sagen, ein großes Rechteck 2x6 Quadratmeter in der Praxis lag und so ein dicker, feuchter, grauer Matsch als Bild erschien. So kann ich das beschreiben.
Ja.
Und dann ist das, was die Klientin in dem Fall erlebt hat, auf einmal sichtbar. Und dann passiert was. Das ist so sicher. Mhm. Also ich habe das noch nie erlebt, dass es da nicht irgendwelche Regungen gibt. Sowohl in den Gedanken, im Körper erleben, in den Gefühlen. Und ich war ganz erschüttert von diesem Grau und habe das auch gesagt. Das ist ja das, was ich dann auch mache. Also ich teile ja auch mit, was ich erlebe, wenn ich da draußen, wie es mir geht. Mhm. Und habe auch gesagt, uiuiui, das ist aber ein großer grauer Matsch. Und sie sagte so, ja, und guckte ganz, ich wusste gar nicht so genau, wie sie drauf schaut. Und ich habe sie so, wie schaust du denn da drauf? Und sie sagte so, ja, ich merke, dass ich richtig wütend werde. Das hatte ich gar nicht erwartet. Das hatte eher so was ganz Schweres. Und sie ist furchtbar wütend geworden. Und ich habe sie gefragt, was ist das denn? Worauf bist du denn gerade so wütend? Und sie sagte, ich bin auf meinen Vater wütend. Und dann stellte sich so im Prozess heraus, dass sie einfach von dieser Atmosphäre eingefangen war, die sie immer wieder in der Stadt erlebt hat, in der sie groß geworden ist. Und zwar schon im Hinfahren, auf dem Weg dahin. Und im weiteren Verlauf ging es dann einfach darum, was machen wir denn jetzt damit, mit diesem großen Grauen. Und sie wollte es einfach nicht mehr haben in ihrem Leben. Und für diese Stunde war dann der Prozess einfach, dass sie entschieden hat, dass sie das zerstören will und dass sie das entsorgen möchte.
Mhm, ja.
Und dann hat sie es zerstört und es war irgendwann, weil das Papier auch feucht geworden ist, so ein großer Klumpen aus feuchtem Papier mit grauer Farbe und wurde ein großer grauer Matschklumpen, der auch ein ordentliches Gewicht hatte.
Ja.
Und dann hat sie entschieden, dass sie das in die Mülltonne tut und ich habe sie begleitet dabei und dann haben wir das gemacht und ich haben danach noch, das ist dann das, was wir machen, ne, so für die Integration in den Alltag zu fragen, wie ist es jetzt und was hat sich verändert und es war eine große Erleichterung, die sie gespürt hat. Der Atem ging besser, die Wut war nicht mehr so stark, es war nur noch ein kleiner Ärger und es war ganz viel Stolz und Aufrichtung dabei, das bewerkstelligt zu haben und wirksam gewesen zu sein und diesem Grau, was sie immer so eingefangen hat, etwas entgegenzusetzen. So, und das ist eben, das ist Kunsttherapie, würde ich mal sagen.
Ja.
Also im Prinzip, ich sage es mal ein bisschen provokant läppsch, alles zu gestalten, was erscheint, also in Sprache auch oder in Empfinden, in Erleben, was nicht bei drei auf den Bäumen ist.
Eine
Ja?
nette
Also das
Formulierung.
kann ein Gefühl sein, das kann die Angst sein, das kann die Trauer sein, das kann ein Selbstbild sein, das kann, es gibt so viele Möglichkeiten. Ich glaube, da wären wir jetzt eine Stunde mit beschäftigt, wenn ich das alles aufzählen und beschreiben wollte.
Ich würde da gerne nochmal einhaken. Ne? In deiner Erzählung oder was du gerade berichtet hast, sind mir zwei Punkte hängen geblieben. Das eine ist, du hast gesagt, das Grau mal zu gestalten. Und dabei ist mir so als Gedanke gekommen, eigentlich will sie es ja nicht mehr haben. Ne? Vielleicht bei kleinen Kindern hätte man gesagt, so ja, ablenken. Ne? Und guck mal, aber das ist doch so schön, dann nimm doch das, schau dir. Also dieses so wie Wegschieben von diesem Grau. Und das hast du nicht gemacht.
Nein.
Ne? Du hast eher gesagt, so jetzt gucken wir uns das Ding mal an.
Genau.
Ne? Also das wirklich auch ernst nehmen und nicht so tun, als wäre das nicht so wichtig und ja, das müssen wir nur zur Seite schieben oder irgendwie so. Ne? Das ist, glaube ich, auch ein ganz wichtiger Punkt. Ne?
Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Also zu würdigen, was ist. Also zu würdigen, das, was erscheint. Die Klientinnen und die Klienten in ihrem Erleben ernst zu nehmen. In ihrem Ausdruck ernst zu nehmen. In ihrem Leiden ernst zu nehmen. Und nicht daher zu kommen und eine schnelle, verheißungsvolle Lösung anzudienen. Oder mit Zewa, Wisch und Weg drüber zu gehen. Sondern zu sagen, so, und das schauen wir jetzt mal. Ja, oder
ja.
Magst du gerne schauen oder mögen sie gerne schauen oder sollen wir uns dem mal zuwenden? Und in dem Fall, ich nehme jetzt nochmal das Beispiel von eben, hätte sie ja auch genauso gut sagen können, nein, das ist mir heute zu viel oder mir geht es heute nicht so gut oder es ist zu heiß oder es ist zu kalt.
Ja.
Und dann hätten wir geschaut, was kann es dann sein, was heute dran ist. Ja, es gibt ja immer meistens mehr Themen als nur eins, weswegen die Menschen dann kommen. Es ist ja dann nicht nur das Grau, sondern es gibt ja auch Alltagssachen, die manchmal, wo es um Entscheidungen geht, das oder dieses oder ich kann mich nicht abgrenzen oder das, ne, so. Also da gibt es ja einen vielfältigen Möglichkeiten von Problemen, die wir Menschen, das betrifft ja auch mich, haben und die
ja.
therapiewürdig sind.
Ja, und das ist vielleicht auch so der zweite Punkt, den du noch genannt hattest. Du hast gesagt, du erzählst dann, wie es dir mit dem Grau geht. Also du bist nicht, sage ich mal, jetzt etwas salopp und vielleicht auch, wie das früher mal war in der Psychoanalyse, ich darf auf keinen Fall als Therapeut was dazu sagen, ich muss mich distanzieren, sondern du lässt dich davon berühren, ne? Zu sagen, boah, was ich da, dieses Grau, das ist ja riesig. Also das würde mich auch erschlagen oder niederschlagen. Ich glaube, das ist auch ein ganz wichtiger Punkt, ne? Zu begleiten und dabei, wirklich dabei zu sein. Und wie du sagst, auch gemeinsam zum Mülleimer zu gehen, weil der Klient, die Klientin vielleicht wirklich auch Hilfe dabei braucht oder Unterstützung.
Ja, Unterstützung auf jeden Fall. Also die Art und Weise der Begleitung der Patienten ist existenziell, würde ich sagen. Die Beziehung ist wichtig, dass es einen vertrauensvollen Boden gibt, dass ich mich nicht nur als Therapeutin in meiner Rolle als Therapeutin mit der Fachkompetenz, die ich habe, in den Dienst der Therapie stelle, sondern auch natürlich auch als Mensch und als Frau und als Frauke, die ich bin. Und das, was meine Resonanz ist auf das, was erscheint, was auch immer es ist, auch zur Verfügung stelle. Und das Wunderbare dabei ist, dass ich es anbiete und die Klientin entscheidet und überprüft, ob sie damit was anfangen kann oder nicht. Ja, also wenn ich in dem Beispiel von eben sage, oh, das ist aber sehr beeindruckend oder sehr erdrückend wirkt es auf mich, dann kann sie das zumindest mal hören. Und sie ist vor allen Dingen nicht alleine dabei, sondern kriegt mit, dass es auf mich auch wirkt und dass es auf mich vielleicht auch erstmal etwas Bedrückendes, erschreckend hat. Das heißt, wir teilen da in dem Moment auch gerade was miteinander. Und natürlich lasse ich sie in dem ganzen Prozess nicht alleine. Also diese in dem Fall auch Form von Begleitung und ja fast Parteilichkeit, ne? Unterstützung, so diesen Schrecken oder diese Atmosphäre aus der Kindheit erstmal auszuräumen als, ne, als kreativer Akt und als kreativer Prozess in Beziehung mit mir ist auch eine Beziehungserfahrung für die Klientin oder in dem Fall für die Klientin, die, die sie sich sicherlich, und das weiß ich jetzt im Nachhinein, aber die auch eindrücklich war und die sie sich gemerkt hat, die hat sie erlebt. Dieses Erlebnis wird nicht mehr vergehen. Das hat sie jetzt sozusagen in ihrem Pool ihrer ganz persönlichen Erlebnisse und kann sich vielleicht, wenn das nächste Mal so ein Grauton kommt, daran erinnern.
Ja, dass sie da nicht allein war, ne? Dass es mal anders war.
Dass sie da nicht alleine war und dass es vielleicht auch, na, das kann dann so ein auch im Prozess dann weiter so, was mache ich denn, wenn ich aber dann draußen in der Welt außerhalb des Therapieraums alleine bin, wie kann das denn vielleicht gehen, dass ich mir Menschen an meine Seite hole, dass ich mich verbinde mit Menschen, wo ich weiß, die können ich gut an meiner Seite haben, die können mich gut unterstützen, wie kann das gehen, dass ich da um Hilfe frage.
Ja.
Ne? Also das ist ja auch im Alltag wichtig, außerhalb der Therapie, dass es da sowas gibt wie eine Übersetzung nach draußen in die Welt.
Naja, es ist ja kein Selbstzweck. Haben wir mal schön gemalt und jetzt gehe ich in die alte Soße, sagen wir mal, draußen im Alltag wieder
genau,
zurück. Ne?
Genau. Dann müsste es anders heißen, dann wäre es keine Therapie, dann
ja,
wäre es ein
ja,
Malstündchen.
Genau.
Ne? Genau. Und auch das hat seinen Wert, ohne Frage.
Ja, was ich auch noch bemerkenswert finde, was du vorhin erwähnt hast, dass die Klienten die Möglichkeit auch haben zu sagen, nee, das ist es jetzt nicht oder das geht nicht. Wenn ich so an je nachdem, also ich komme ja aus der Schulmedizin oder in anderen Therapien, wenn da ein Klient sagt, nee, das möchte ich nicht, das stimmt für mich nicht, je nachdem rutscht man dann schnell in die Schublade Therapieverweigerer. Aber das klingt ja jetzt so eher, ja okay, dann geht das jetzt nicht, dann finden wir einen anderen Weg, oder?
Ja, also ich glaube, das ist ganz entscheidend oder für mich in der Arbeit ganz entscheidend, Wahlmöglichkeiten zu bieten. Und das ist das, was die Menschen oftmals nicht haben oder nicht hatten, dass sie selber entscheiden dürfen, dass sie auch selber herausfinden dürfen, was möchte ich denn jetzt eigentlich? Und wonach wollen denn meine Hände greifen? Ist es denn tatsächlich heute die Flüssigfarbe oder ist es ein Stoff oder ist es Kreide, ist es Papier, ist es Ton, ist es Zeitungspapier? Also dieses Menü an Möglichkeiten anzubieten, diesen Raum, diesen Erlaubnisraum auch anzubieten, etwas ausprobieren zu dürfen, etwas vielleicht auch nach ein paar Minuten zu sagen, ah nee, das ist es doch nicht, merke ich gerade. Wir versuchen nochmal was anderes, also auch in ihrem Eigensinn zu stärken und zu würdigen. Ja, das ist ja auch das, was so oft gefehlt hat oder fehlt im Leben, zu würdigen, dass ich das gerade anders haben will, zu würdigen, dass ich mich gerade ärgere darüber, dass es nicht klappt und das alles mit in den Prozess zu nehmen und ernst zu nehmen und den nächsten Schritt zu gehen und wieder den nächsten Schritt zu gehen und immer wieder, ich mag das Wort pingelig in dem Zusammenhang einfach sehr gerne, pingelig zu gucken, stimmt das noch, wie ist es jetzt? Also das ist auch ein ganz kleinschrittiger Prozess, nochmal zurück auf die Gärtnerei zu sagen, so das braucht Zeit, das braucht Zuwendung, das braucht Ernsthaftigkeit und es dauert so lange, wie es dauert. Und das heißt nicht, dass am Ende eine Lösung dabei rausgekommen sein muss oder ein schönes Bild, sondern es geht darum, den Prozess des Entstehens ernst zu nehmen und wahrzunehmen und darauf zu reagieren. Und das kann zum Beispiel auch, also es muss nicht immer das Bild sein, was am Ende oder das Objekt, was entstanden ist, was sozusagen das Ergebnis ist. Manchmal ist es auch wirklich der Prozess, wenn der Atem stockt, ja, wenn sowas kommt wie ein Schrecken oder so. Und dann muss das Bild gar nicht fertig werden, dann machen wir da weiter. Aber das ist immer in Beziehung, im Dialog, in diesem Hin- und Herschwingen aus, dass ich sage, so was ist jetzt? Und die Klientin sagt, ich weiß es nicht. Und ich sage, ja, dann mach mal weiter oder was brauchst du gerade oder wo soll ich gerade sein oder brauchst du Unterstützung? Also es ist ein bisschen auch wie ein Beziehungstanz innerhalb des Prozesses. Und es ist ganz wunderbar, was das alles an Möglichkeiten bietet und was dem an Chancen innewohnt.
Ja.
Ich hoffe, das ist ein bisschen deutlich geworden.
Ja, auf jeden Fall. Ich bin gerade, ich muss erst mal durchschnaufen, weil ich finde, es ist wirklich ein Blumenstrauß an Möglichkeiten, den du gerade dargestellt hast.
Ach, und was ich noch gerne ergänzen würde,
ja,
in dem Zusammenhang, weil du gerade so gesagt hast, ne, du kennst das so aus der Schulmedizin, das kenne ich ja auch aus dem Krankenhaus, dass es so ein relativ rigides System ist von es wird etwas verordnet und dann muss es, ich sage es mal, geschluckt werden. Ja? Da ist die Kompetenz der Menschen darum, dass ihnen das aber aus Erfahrung gar nicht gut tut, das wird gar nicht gehört, dafür gibt es überhaupt keinen Raum. Den gibt es aber in der laborientierten Kunsttherapie. Und das ist das große Wort der Klientinkompetenz. Die Klienten wissen ganz genau, was sie brauchen und was sie nicht brauchen. Oftmals brauchen sie dabei nur Unterstützung und Förderung, sich das auch zu trauen. Ne? Zu sagen, ja oder nein oder vielleicht oder ich weiß es noch nicht oder später. Aber dass sie dafür die Erlaubnis haben und den Raum kriegen und die Ermutigung, ihr eigenes Wissen um sich, und das wissen die meisten Menschen, das wissen Kinder, das wissen Erwachsene, das wissen Jugendliche, das wissen Alte, was ihnen gut tut und was nicht. Was gute Nahrung ist und was keine gute Nahrung ist, das merken die Menschen relativ schnell. In echt und auch in der Therapie.
Für wen ist diese Art der Arbeit, für wen ist die Kunsttherapie geeignet? Wer kann zu dir kommen?
Also ich in meiner Praxis arbeite mit Erwachsenen, also jungen Erwachsenen und allen anderen Erwachsenen darüber hinaus. Und jeder und jede, die sagen, irgendwie geht es nicht mehr weiter gerade, ich weiß nicht mehr weiter, ich möchte was ändern in meinem Leben. Ich habe vielleicht auch schon andere Therapieformen in Anspruch genommen und weiß auch schon ganz viel über mich und trotzdem stagniert es irgendwie. Das würde ich jetzt erstmal grob so beantworten. Also der Impuls, grundsätzlich zu einer Therapeutin und zu einem Therapeuten zu gehen, ist ja erstmal, dass sich Dinge ändern sollen im Leben und man das alleine nicht schafft und Unterstützung dabei braucht. Und genau das erstmal so voraus.
Ja, du hast jetzt gesagt, du arbeitest mit Erwachsenen, aber das heißt, es gibt auch Therapeuten, die mit Kindern arbeiten oder mit Jugendlichen oder, ich sage jetzt mal, die andere Kehrseite mit älteren Menschen.
Ja. Also ich würde mal sagen, für jedes Alter gibt es Therapeuten und Therapeutinnen. Also es gibt für alle Altersgruppen gibt es Therapeutinnen, die dann spezialisiert sind, ne? Die vielleicht dann nochmal andere Zugänge ermöglichen, die vielleicht in der Erwachsenenarbeit nicht so relevant wären.
Ja. Du hast jetzt von Problemen gesprochen, mit denen die Menschen kommen. Kannst du da mal Beispiele bringen? Was sind so Probleme?
Ja, mit all den Problemen, die Menschen so haben. Also es kann, ich sag mal ganz allgemein, Krisensituationen im Leben sein. Das kann nach Trennung sein. Das kann nach dem Verlust von Arbeitsplatz, von Partner, von durch den Tod sein. Das kann Krankheit sein. Manchmal kommen Menschen auch mit Diagnosen wie Depressionen oder Angststörungen.
Ja.
Ich bin kein so ein großer Fan von Diagnosen und weiß aber auch, dass sie wichtig sind und möchten, dass es ihnen einfach besser im Leben gibt, dass sie weniger Angst haben oder dass mehr Lebensfreude und mehr Lebendigkeit in ihr Leben kommt, dass sie oft so Sätze, ich möchte mich besser abgrenzen können, ich möchte besser Nein sagen können, bezieht sich oftmals auf Probleme in der Familie oder am Arbeitsplatz. Das jetzt erstmal so ganz grob. Also ich glaube, da können die Menschen schon viel mit anfangen, wenn sie das hören.
Ja, ja, nach dem, was du vorhin erzählt hast, ist ja auch schon eigentlich deutlich geworden, dass man das nicht mal so eben machen kann. Ich werde mal schnell Therapeut, sondern dass man wirklich eine fundierte Ausbildung braucht, dass man um diese Dinge weiß, die in Menschen ablaufen, dass man damit umgehen kann, wenn ein Prozess stockt, dass man begleiten kann, diese Situationen auch halten kann, ne? Und wie man dann am besten weiterführt, dass es eben nicht stehen bleibt, sondern in irgendeiner Form, ne? Wie auch vielleicht, wie man eine Beziehung dann eingeht. Also ja, du bist eben auch Dozentin schon in der Zukunftswerkstatt gewesen und jetzt auch für uns in der AKL neu als Dozentin für Kunsttherapie. Und vielleicht magst du zur Fortbildung, die wir da anbieten, noch ein bisschen was sagen. Zur ersten Stufe, die wird jetzt im Herbst starten, ne?
Ja, im November startet in meiner Praxis in Troisdorf, um genauer gesagt am 14. November, die Basisfortbildung Leiborientierte Kunsttherapie. Das wird an 6 Wochenenden stattfinden, immer von freitags bis sonntags, freitagsabends bis sonntags, kann also auch berufsbegleitend gemacht werden. Darauf ist es angelegt.
Ja.
Und da geht es erstmal darum, die leiborientierte Kunsttherapie kennenzulernen. So. Das heißt, was gibt es alles für Methoden? Wie arbeiten wir damit? Und da es so, ich sag mal, gestrickt ist, dass es mit sehr viel Selbsterfahrung ist, also auch auszuprobieren, wie wirken die Methoden, in 2 Jahr, 3 Jahr arbeiten, darüber zu sprechen, wie ist es jetzt, auch in den Austausch damit zu gehen. Also so wird es gemacht und ist dann dafür gedacht, einfach auch, wenn es dann abgeschlossen ist, zu gucken, na, kann ich mir vorstellen, da vielleicht auch weiterzumachen, oder und diese Methoden und diese Art auch der Beziehungsgestaltung, die da ja auch schon mitgelehrt wird, mit in die eigene Professionalität einzuflechten, sage ich mal.
Also vielleicht, um das noch zu ergänzen, eben wenn jetzt Lehrer sagen, ich möchte das mal kennenlernen, manchmal habe ich Probleme mit den Schülern zum Beispiel. Das ist nicht mehr so wie früher. Ich hänge da an,
Genau.
dann zu sagen, so, und jetzt habe ich da eine Methode, da kann ich noch mal anders mit ihnen umgehen, anders in Kontakt mit ihnen kommen, ne?
Ganz genau,
Oder in
ganz genau.
Pflegeberufen oder Erzieher oder, ne?
Oder. Also alle therapeutischen, sozialen, helfenden Berufe, würde ich sagen, auf jeden Fall. Ne? Und auch all die so interessiert sind und sagen, ach, das interessiert mich, sind da auch herzlich willkommen.
Ja, genau. Eben, vielleicht ergibt sich daraus dann, ich möchte weitermachen, aber auch
Genau.
um für sich selber etwas Neues kennenzulernen oder sich selbst auch
Absolut.
kennenzulernen, ne?
Auch sich selbst kennenzulernen und vielleicht das auch nochmal als Gelegenheit oder als einen Impuls zu nutzen, das ein oder andere zu verändern, was auch immer es sein mag
Ja,
im Leben.
genau. Ja, wir werden auch zu der Fortbildung einen Link in die Kommentare oder in die Informationsspalte setzen, auch zu dir. Und wäre das in Ordnung, wenn jemand Interesse hat, dass er sich dann per Mailadresse an dich wendet und vielleicht nachfragt mit dir, dann auch mal spricht drüber, was es genau bedeutet.
Natürlich, sehr gerne. Ja. Also gerne erstmal eine Mail schreiben oder anrufen und mir auf den Anrufbeantworter sprechen und dann melde ich mich auf jeden Fall zurück.
Ja, wunderbar. Danke dir dafür.
Gerne.
Ja, dann danke auch für diesen Einblick in die Arbeit mit der Kunsttherapie.
Sehr gerne, Ulrike.
Ich freue mich, dass du da warst.
Ich auch.
Und Ihnen und euch, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, hoffe ich, dass es auch einen Einblick gegeben hat und ich wünsche noch einen schönen Nachmittag. Das war unser Podcast mit Leib und mit Frauke Griesmann.
Und Ulrike Birringer.
Tschö.
Tschüss.
Mit Leib und
Wenn Worte allein nicht reichen.
der Podcast, wenn es ums Ganze geht.